wir sollten fokussiert bleiben und auch, was in der Kurzpredigt angeklungen ist, wer und was wir sind durch Gottes Berufen. Es ist also ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir eine Perspektive behalten, auch angesichts der vielen Bedrängnisse, die wir überall um uns sehen und auch teilweise selbst erleben. Tatsächlich haben wir in einer Predigt von Herrn Wessen kürzlich gehört, dass er eine Zuschrift von einer jungen Dame zitiert hat, von einer Jugendlichen, und diese sagte, stellte die Frage an Herrn Wessen, ob es eine Möglichkeit gäbe, ihre derzeitigen Pläne umzusetzen, wenn Christus quasi morgen zurückkäme. Die Zuschrift hat er in den 1960er Jahren erhalten, aber sie kann natürlich für junge Leute für heute und zu jedem Zeitpunkt sehr wichtig sein. Es ist eine drängende Frage und auch ein Gedanke, den viele von uns vielleicht haben können. Was kann ich in diesem Leben noch genießen, tun, meine Pläne erfüllen, wenn Christus jetzt plötzlich zurückkommt? Also sie fragte sich, ob sie, wenn Christus morgen zurückkäme und sie zu einem Geistwesen werden würde, dann die Gelegenheit hätte, sich, wie es ja in manchen Bibelpassagen auch heißt, wieder zu einem physischen Leben zu verwandeln, um dann die Erfüllung dieses physischen Lebens zu erfahren. Das heißt, ob sie dann ein physischer Mensch werden könnte, um die Liebe zu einem Mann erleben zu können, vielleicht auch geschlechtliche Liebe, um zu erleben, wie sie ein Kind bekommen kann, es großziehen kann und so eine erfüllte Partnerschaft mit einem Mann erleben und so weiter. Das waren Fragen einer jungen Dame. Aber so berechtigt diese Fragen für junge Menschen natürlich sein können, zeigt es doch etwas, was wir zu einem gewissen Grad, glaube ich, alle haben. Das, was von den biblischen Prophezeiungen, was wir davon verstehen und glauben, ist nicht hundertprozentig real für uns. Also ich meine nicht 100,0%, nicht 90%, nicht 99,8%, sondern 100,0%. Für den einen vielleicht ist das jetzt realer als für den anderen und wahrscheinlich wird es auch realer, je älter wir werden. Wenn wir unser Leben praktisch schon gelebt haben, wenn wir spüren, wie der Körper zerfällt, wie man einfach weniger gebraucht wird von anderen Menschen und einfach nicht mehr mit dem Leben Schritt halten kann, dann wird Gott vielleicht auch etwas realer und man hofft auch mehr darauf. Aber im Kontrast dazu können wir uns die Frage stellen, sehnt Gott sich danach, manchmal ein Mensch zu sein, um die Freude eines physischen Lebens zu genießen? Deswegen möchte ich heute die Zeit nehmen, dass wir unsere physische Existenz mit allen Höhen und Tiefen, die wir erleben, ein bisschen mehr in einer richtigen Perspektive sehen. Das kann uns natürlich dabei helfen, sowohl unsere Lebensziele als auch unsere Bedürfnisse ein bisschen mehr aus Gottes Perspektive zu sehen und auch entsprechend einzuordnen. Sowohl die guten Zeiten als auch die schlechten Zeiten. So der Titel der heutigen Predigt also, was wäre, wenn unser Glaube wirklich, in wirklichen Großbuchstaben, was wäre, wenn uns unser Glaube wirklich hundertprozentig real wäre? Was wäre, wenn unser Glaube wirklich 100% für uns real wäre? Und als erstes möchte ich damit beginnen, uns die Realität Gottes und die Glaubwürdigkeit seines Wortes etwas näher zu bringen. Dazu habe ich kürzlich ein Video gesehen mit einem beeindruckenden Vergleich, den ich auch hier wiedergeben möchte. Die Bibel enthält etwa 1800 Prophezeiungen. Einige haben sich schon erfüllt, die anderen stehen noch aus, zum Beispiel über die Welt von morgen. Aber nie hat sich eine Prophezeiung anders erfüllt, als in der Bibel geschrieben. Besonders genau kann man das an den Prophezeiungen über den Messias sehen oder über das Dekret von Kyros. Und die Erfüllung von Prophezeiungen wird in unserer Broschüre auch der wahre Gott, Beweise und Verheißungen, auch als fünfter Beweis dafür angeführt, dass Gott real ist. Also, wie verlässlich ist Gottes Wort? Wie verlässlich sind seine Verheißungen? Wenn man den Evolutionisten glauben würde, dass alles Leben nur eine Sache des Zufalls wäre, dann hieße das für die Prophezeiung der Bibel, dass sich jede der 1800 Prophezeiungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% erfüllt. Sie erfüllt sich oder nicht, ja oder nein. Enthielte die Bibel also nur eine Prophezeiung, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese als wahr herausstellt, 50% oder 0,5. Dass sich also zwei Prophezeiungen erfüllen, hat dann nur noch die Wahrscheinlichkeit von 0,5 mal 0,5. Jede zur Hälfte, also einem Viertel, 0,25. In dem Moment hätte man also schon in 3 von 4 Fällen das Risiko, dass die Bibel sich als fehlerhaft herausstellen könnte. Wenn ich also ein Buch schreiben würde, das ich den Menschen als inspirierte Schrift eines Gottes verkaufen möchte, würde ich mich hüten, irgendeine spezifische Prophezeiung reinzuschreiben. Soweit so gut. Aber nun enthält die Bibel 1800 Prophezeiungen. Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle zufällig erfüllen? Alle 1800 Prophezeiungen. Die Wahrscheinlichkeit ist 0,5 mal 0,5, 0,5, das 1800 Mal. Mathematisch ausgedrückt 0,5 hoch 1800. Oder wenn man es ausrechnet, 1,125 mal 10 hoch minus 269. 10 hoch minus 269. Klingt das ganz normal eigentlich? Das Problem ist, dass wir uns Potenz nicht vorstellen können. Das gibt ganz einfache Beispiele. Auch mit dem Schachbrett, das wir mal gehört haben, dass der, der das Schachspiel erfunden hat, einen besonders hohen Lohn haben wollte, der erst gar nicht so hoch klang. Aber am Ende war er unerfüllbar. Wir Menschen können uns Potenzen einfach nicht vorstellen. Versuchen wir es also mit einem Beispiel. Nehmen wir nur an, wir haben einen Haufen Ameisen. Eine davon ist rot, alle anderen sind schwarz. Wenn also eine rot und eine schwarz sind, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, durch blindes Herausfischen eine zu ziehen, dass das die rote ist, 0,5. Ja oder nein? Bei vier Ameisen wäre es schon 0,25, nämlich drei von vier sind schwarz, eine ist rot. Das heißt 0,25 oder eben 25%. So weit, so gut. Erinnern wir uns aber, die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle biblischen Prophezeiungen erfüllen, zufällig, liegt bei 1,125 mal 10 hoch minus 269. Also bei einer 0, und dann 269 Nullen und dann ein 1,25. Wie sieht das also mit diesen Ameisen aus? In einem normalen Trinkglas, wie wir es hier haben, so zum Beispiel, passen ungefähr 20.000 Ameisen. Die Chance, daraus zufällig eine rote herauszufischen, ohne hinzugucken, liegt also bei 0,00005 oder 5 mal 10 hoch minus 5. Erinnern wir uns aber, wir wollen auf 10 hoch minus 269 kommen. Also gehen wir weiter. Eine halbe Badewanne voller Ameisen, sind etwa 20 Millionen. Daraus per Zufall die eine rote herauszufischen, mit einem Versuch, gelingt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, gefolgt von 7 Nullen und dann eine 5 oder 5 mal 10 hoch minus 8. Übrigens, Lotto spielen, den Jackpot zu bekommen, das ist ungefähr die gleiche Wahrscheinlichkeit, aber die Badewanne ist da voll. Das ist also immer noch eine zu große Zahl. Wir müssen auf minus 269 kommen. Also vergrößern wir den Ameisenhaufen. Nehmen wir die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein zusammen. Wir denken alle drei Länder mit einer 5 Meter hohen Schicht von Ameisen. Schwarze Ameisen, eine rote dazwischen. Wenn wir jetzt mit dem Flugzeug darüber fliegen, irgendwo abspringen und dann per Zufall einen herausfischen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das die rote ist, bei 2 mal minus mal 10 hoch minus 20. Also das ist ungefähr die Prophezeiung von 65 erfüllten Prophezeiungen in der Bibel. Wir müssen also größer denken. Wenn wir nur die ganze Erdoberfläche nehmen. Die gesamte Erdoberfläche, Wasser und Land, bedecken wir 10 Meter mit Ameisen. Das wäre die Wahrscheinlichkeit von 2 mal 10 hoch minus 24. Immer noch weit weg von minus 269. Also müssen wir noch größer denken. Nehmen wir das gesamte Universum. Man geht heute von einer Größe von 93 Milliarden Lichtjahren aus. Bei einer Ameisengröße von 2 mal 5 mm passen da etwa 9 mal 10 hoch 110 Ameisen rein. Wir nehmen also eine Rakete, fliegen mit Lichtgeschwindigkeit durch diesen Ameisenbrei, steigen irgendwo aus und greifen die rote aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass das getrifft, ist 1 mal 10 hoch minus 109, was etwa der Erfüllung von 300 Prophezeiungen entspricht. Zur Erfüllung der 301. Prophezeiung brauchen wir schon das zweite Universum. Bei der 302. schon vier Universen. Und dann sind wir immer noch weit weg von diesen 1800 Prophezeiungen. Ich glaube, wir verstehen also langsam, dass die Bibel von einer höheren Macht offenbart sein muss. Dass es mathematisch unmöglich ist, dass alles ein Zufall ist. Also glauben wir der Bibel? Wir können ihr glauben, allein aufgrund der Tatsache, dass sich bereits 50 Prophezeiungen über den Messias erfüllt haben. Erinnern wir uns, mindestens zwei Bundesländer, 5 Meter hohe Ameisen, ein Treffer. Tatsache ist, dass sich diese Prophezeiungen erfüllt haben, wie sie tatsächlich aufgeschrieben waren im Alten Testament, und so ist die Bibel schon bewiesen als glaubwürdig. Und die Schlussfolgerung, die natürlich weltliche Philosophen haben, die davon ausgehen müssen, dass das alles im Leben zufällig geschieht und keinem höheren Zweck dient, das haben sie aus Vanille geschrieben. Zum Beispiel der berühmte französische Philosoph Jean-Paul Sartre, der viel dazu beigetragen hat, die Grundlage der amerikanischen Zivilisation zu gründen. Er legte großen Wert auf individuelle Freiheit und Selbstverwirklichung. Das wurde auch seinen Ansichten auch geboren. Und seine Ansicht war zum Beispiel, jedes existierende Ding wird ohne Grund geboren, vermehrt sich aus Schwäche und stirbt durch Zufall. Ist das nicht ein erbauliches Zitat von Jean-Paul Sartre? Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer schrieb, zu unserem Erstaunen existieren wir plötzlich, nachdem wir unzählige Jahrtausende lang nicht existiert haben. Und in kurzer Zeit werden wir wieder für unzählige Jahrtausende nicht existieren. Und weiter, denn alle Dinge sind vergänglich und zwar so, dass sie zusammen ein ständiges Vergehen bilden. Das Leben ist ein ständiger Prozess des Sterbens. Und er sagte auch, das menschliche Leben muss eine Art Fehler sein. Die Wahrheit dessen wird hinreichend offensichtlich sein, wenn wir uns nur daran erinnern, dass der Mensch ein Gemisch von Bedürfnissen und Notwendigkeiten ist, die schwer zu befriedigen sind, und dass selbst wenn sie befriedigt sind, alles, was wir erreichen, ein Zustand der Schmerzlosigkeit ist, in dem nichts anderes übrig bleibt als Hingabe an die Langeweile. Diese Philosophen haben aber erkannt, dass das Leben sinnlos wäre, wenn es keine über das Leben hinausgehende Bedeutung gäbe. Der Apostel Paulus erwähnte auch diesen Punkt in 1. Korinther 15 und wir lesen die Verse 30 bis 34. Es ging darum, dass manche die Auferstehung leugneten. 1. Korinther, Kapitel 15, und wir lesen ab Vers 30. Hier heißt es, 1. Korinther 15, Vers 30. Und warum stehen wir stündlich in Gefahr? Täglich sterbe ich, ja so wahr ihr, Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus habe, unserem Herrn. Habe ich als Mensch zu Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was nützt es mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. Werdet ganz nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Man könnte auch sagen, sie realisieren nicht die Realität Gottes. Nur wenn es eine Auferstehung gibt, gibt es auch eine Rechenschaftspflicht für unsere Entscheidungen und Handlungen. Und nachdem wir die Glaubwürdigkeit der Bibel belegt haben, lesen wir nun von unserer Verantwortung. Schlagen wir auf Prediger 12 und wir lesen Verse 13 bis 14. Prediger, Kapitel 12 und lesen ab Vers 13. Prediger 12 und Vers 13. Hier heißt es, lasst uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. Denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt den Verborgenen, es sei gut oder böse. Wenn also die Toten auferstehen, ist alles anders. Die Auferstehung ist von unserem Glauben von zentraler Bedeutung. Die Tatsache, dass es eine Zukunft jenseits des Grabes gibt, ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass es bedeutet, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Die Erkenntnis, dass das Leben nicht das ganze Leben ist. Wenn man es genau betrachtet, wie dieses ganze physische Leben, das wir haben, eines Tages von etwas so viel Größerem verschlungen werden, dass es schwer ist, sich vorzustellen, dass dieses gegenwärtige Leben im Hinblick auf das ewige Leben dann überhaupt noch in Erinnerung kommt. Wenn aber die Auferstehung real ist, wenn Gott real ist, wenn das ewige Leben für uns zu 100% real wird, was folgt daraus? Unser jetziges Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Plänen, mit allen Schicksalsschlägen, Bedrängnissen, Versuchungen und Erlebnissen, den Guten und den Schlimmen, rückt in eine unendlich kleine Perspektive. Um das zu veranschaulichen, gebe ich ein Beispiel wieder, das Herr Wallace Smith kürzlich in einer Predigt verwendet hat, aus der auch diese Predigt heute zum großen Teil inspiriert wurde. Er sagte, mein Weg von zu Hause zum Arbeitsplatz dauert etwa eine halbe Stunde. Nehmen wir mal an, diese Zeit entspricht 1 Milliarde Jahre. Nach derzeitiger Theorie existiert das Universum erst seit weniger als 14 Milliarden Jahren. 1 Milliarde Jahre ist also relativ ein kleiner Anteil der bisherigen Existenz des Universums. Aber nehmen wir an, jeder Zentimeter dieses Arbeitswegs von zu Hause zum Büro sei ein Teil dieser 1 Milliarde Jahre. Welchen Bruchteil davon würde es ausmachen, wenn ich von meinem Haus ins Büro fahre und diese Fahrt 1 Milliarde Jahre betrifft, wenn mein Leben vielleicht 100 Jahre läuft? Meistens läuft es weniger, aber wir rennen nur an, es sind 100 Jahre. Wie viel ist das von 1 Milliarde Jahre? Nehmen wir einen Marienkäfer. Oder klingt vielleicht eklig, aber nehmen wir einen halben Marienkäfer. Wie lang ist die Hälfte eines Marienkäfers? Das wäre mein ganzes Leben. Wenn ich es schaffe, 100 Jahre alt zu werden und die Fahrt ins Büro 1 Milliarde Jahre dauert, dann ist der Moment, wo ich den Rückwärtsgang einlege und rückwärts aus der Garage fahre, ein halber Marienkäferabstand. Das ist mein ganzes Leben. Das ist alles, was das Leben zu bieten hat. Dann überlegen wir uns die Fahrt ins Büro. Denke ich dann nach 20 Minuten, Mensch, dieser erste Teil, ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich losgefahren bin, das war super. Das war unglaublich. Man höre immer noch das Geräusch des Einlegen vom Rückwärtsgang. Es halt immer noch in meinem Kopf nach, was für erstaunliche paar Haaresbreiten dieser erste Moment der Fahrt war. Fahre ich ins Büro und denke dann, ich kann es kaum erwarten, zurückzufahren und diese Ausfahrt noch einmal zu machen. Diese Millisekunde, in der ich dort war. Das kommt ja nicht in den Sinn. Auf dem Weg zur Arbeit höre ich vielleicht Radio. Ich denke über Dinge nach, die ich erledigen muss. Ich achte auf den Verkehr, betrachte die Umgebung, ich erlebe Dinge, ich denke Dinge. Und nun bedenken wir, wie viel werden wir dann realistischerweise über diese Tage unseres physischen Lebens nachdenken? Werden diese Tage nicht viel mehr, schnell durch viel mehr ersetzt werden? Wie viel mehr Gemeinschaft? Wie viel mehr Freude? Wie viel mehr Errungenschaften? Ich sage nicht, dass diese Tage nicht wichtig sind, aber wir werden sehen, warum. Der Schlüssel ist zu erkennen, wie Gott die Dinge sieht, wie seine Realität ist. Gott mischt sich nicht in unserem Leben ein, um das Beste aus dieser Zeitspanne eines halben Marienkäfers zu machen. Er ist darauf bedacht, dass wir eine herrliche Fahrt zur Arbeit haben, einen schönen Arbeitstag haben, in seiner Perspektive. Er versucht, das Beste aus der Milliardenjahre zu schenken, die wir uns vorstellen können. Und dann denken wir nochmal darüber nach. Was ist nach einer Milliarde Milliarde Jahren in der Zukunft, wenn diese erste Milliarde Jahre einem halben Marienkäfer entspricht? Eigentlich weniger, weil das ist auch ein Zeitfaktor 100 kürzer, eine Beinbreite von einem Marienkäfer. Wir sprechen also von der Ewigkeit. Das ist ewiges Leben. Das ist für uns einfach nicht begreifbar, weil wir nicht in Potenzen denken können. Aber wenn Gott für uns hundertprozentig real ist, dann hat das Konsequenzen. Und so spreche ich heute über 5 Konsequenzen, die das hat, wenn Gott für uns hundertprozentig real wäre. Erster Punkt, wenn Gott für uns hundertprozentig real ist, dann ist die Zukunft, unsere ewige Zukunft, unendlich viel wichtiger als die Gegenwart. Das heißt, wir haben Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, die unserer Berufung entsprechend dieselbe Perspektive haben sollten. Wir müssen die Welt anders sehen, so wie Gott sie sieht. Gott sieht nicht nur, was für ein tolles Jahr wir haben können, was für eine tolle Woche wir haben könnten. Ihm geht es vielmehr um unser Leben nach der Auferstehung. Und all diese Zeit wiegt unvergleichlich schwerer als das hier, was wir heute erleben. Das ist das Wichtigste. Und dieses Leben, dieses heutige Leben, ist das Mittel, um das zu erreichen. Das ist seine Bedeutung. Unsere Zukunft ist also so unvorstellbar groß und bedeutender als dieses Leben, dass wir daraus weitere Schlussfolgerungen ziehen können. Zweitens, es gibt uns eine Perspektive, was dieses Leben zu bieten hat. Drittens, dass es eine Perspektive gibt für unsere Bedrängnisse. Und viertens, es gibt uns eine Perspektive für unsere Pläne und Entscheidungen. Diese Punkte werde ich dann weiter ausführen. Aber diese Perspektive mit einem Blick auf die entfernte Zukunft scheint auch in Römer 4 und Vers 16 bis 17 durch. Lesen wir das, Römer 4 und Vers 16 bis 17. Römer 4 und Vers 16, da lesen wir. Darum geschah es durch den Glauben, damit es aus Gnaden sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen gesichert sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist, wie wir auch heute in der Kurzpredigt gehört haben. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig gemacht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Gott nennt die Dinge, die noch nicht existieren, als ob sie schon existierten. Das heißt, du bist, ich habe dich gesetzt. Betrachten wir die Vergangenheitsform dieses Satzes. Gott ist derjenige, für den die Zukunft so sicher ist, dass er selbst, wenn er von Dingen spricht, die noch nicht geschehen sind, von ihnen sprechen kann, als wären sie Vergangenheit. Denn niemand kann seinen Willen so verwirklichen wie Gott. Gott weiß von dieser einen Haaresbreite, was in der nächsten Haaresbreite geschieht. Es klingt banal, aber für Gott ist Gott hundertprozentig real. Und alles, was er sich vornimmt, ist ebenso Realität. Die zeitliche Einordnung ändert nichts daran. Und als er dies Abraham gegenüber sagte, hat Abraham ihm geglaubt. Es hat für ihn eine hundertprozentige Realität angenommen. Obwohl er und Sarah in Bezug auf das Kinderkriegen im Grunde bereits tot waren. Was ist Gottes Wille also für uns? Für Gott ist nichts unmöglich. Er hat einen Plan mit uns und er wird diesen Plan umsetzen. Das bestätigt er auch in Jesaja 46, in den Versen 9 bis 10. Lesen wir in Jesaja Kapitel 46 und Vers 9. Da heißt es, Jesaja Kapitel 46 und Vers 9. Gedenkt des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde, von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Er will, dass wir uns frei entscheiden, dieses zukünftige Leben zu ererben. Wir sind die einzige variable Komponente darin. Er will uns nicht zwingen. Es sollte ermutigend sein, dass er das so sieht. Aber der erste Punkt ist, dass wenn Gott für uns 100% real ist, unsere Zukunft so unendlich viel wichtiger ist als unsere Gegenwart, egal welche Umstände das sind heute. Das hängt auch sehr stark mit dem zweiten Punkt zusammen, unserer zweiten Perspektive. Punkt 2, wenn Gott für uns 100%ig real ist, dann gibt uns das eine andere Perspektive auf das, was dieses Leben bietet. Wir bekommen eine andere Perspektive auf das, was dieses Leben bietet. Schlagen wir auf Hebräer Kapitel 11. Wir gehen zu der Geschichte von Mose in Kapitel 11 und Vers 24. In Hebräer 11 und Vers 24 lesen wir, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn des Pharao genannt zu werden. Und er wählte lieber, mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Wenn wir an der Realität der Auferstehung, an das Leben in Ewigkeit denken, können wir die Sünde als schnell vergängliche Freude erkennen. Denken wir an die Hälfte eines Marienkäfers im Vergleich zu der ganzen Autofahrt zur Arbeit. Wenn man wirklich aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Vergänglichkeit der Dinge immer deutlicher. Die Auferstehung gibt uns eine Perspektive auf das, was dieses Leben zu bieten hat. Das gilt für Versuchen zur Sünde genauso wie für menschliche Bedürfnisse, auch wenn sie im Moment sehr vordringlich sein können. Das erinnert natürlich an Esau und seinen Wunsch nach einem Teller Suppe, wovon wir in 1. Mose 25 lesen können. Wir kennen die Geschichte. Und es ist leicht natürlich, Esau zu verurteilen, aber wenn wir es genau betrachten, sollten wir nicht zu hart über Esau urteilen. Sicherlich hat er einen schrecklichen Fehler gemacht und er ist ein gutes Beispiel für Entscheidungen, die wir nicht treffen sollten und die Prioritäten, die wir nicht setzen sollten. Aber dennoch ging es bei Esau immer noch um eine physische Perspektive der Verheißung. Und seine Verheißung hatte auch nicht ihn selbst betroffen. Sie galt ja hauptsächlich den nachkommenden Generationen. Wenn er also seine akuten physischen Bedürfnisse höher bewertete als die physischen Vorzeige für seine Nachkommen, ist das durchaus menschlich noch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite haben wir mit unserer Berufung eine Verheißung für uns selbst und für alle Ewigkeit bekommen. Und trotzdem verhalten wir uns manchmal so wie Esau. Wir setzen mit unseren Entscheidungen und Handlungen unsere ewigen Segnungen aufs Spiel. Versuchungen, momentane Bedürfnisse zu stillen, sind deswegen Versuchungen, weil uns die Perspektive fehlt. Weil wir eben geistlich kurzsichtig sind. Wir können nicht in Potenzen denken. Die momentanen Bedürfnisse scheinen so viel größer als die Verheißungen für die Ewigkeit. Verletzte Gefühle, wenn wir uns beleidigt fühlen von jemand anderem, das führt dann zu emotionalen Gegenreaktionen, aber nur, wenn wir die ewige Perspektive aus den Augen verlieren. Tatsächlich treffen wir also im Wesentlichen schlimmere Entscheidungen als Esau, wenn wir einer Versuchung nachgeben, wenn wir sündigen, wenn wir andere beleidigen, die uns beleidigt haben, wenn wir über andere tratschen, wenn wir Dinge beschönigen, bei der Steuererklärung schummeln, um einen Vorteil zu haben, egal was es ist. Das sind nur ein paar Beispiele. Jedes bisschen Charakter, das wir in diesem Leben nicht aufbauen, ist etwas, das wir in der Ewigkeit nicht haben. Dagegen sieht Esaus Tauschhandel gar nicht mehr so schlimm aus, denn wir können es besser wissen. Schlagen wir auf 1. Korinther 3 und wir schauen uns die Verse 10 und 11 an. 1. Korinther Kapitel 3 und wir lesen die Verse 10 und 11. Hier schrieb Paulus, 1. Korinther 3 und Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sieht zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Wir haben also alles gleiche Fundament, mit dem wir arbeiten können. Es gibt nur ein Fundament, das ist Jesus Christus. Aber was machen wir mit diesem Fundament? Vers 12. Wenn aber jemand auf diesem Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag, das heißt der kommende Tag des Gerichts, wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durch Feuer. Wie bewusst ist uns also, dass alle unsere Entscheidungen, nachdem wir nun berufen sind, eine ewige Bedeutung haben? Wir können zwar immer noch auf Gottes Gnade hoffen, der uns errettet, wenn wir bereuen, wenn wir unsere Sünden bereuen und vergibt uns, dennoch können wir aber Schaden leiden, wie es heißt, was unseren ewigen Lohn betrifft. Genauso wie die Verheißung an Esau, nur in einem viel größeren Rahmen, in einer höheren Dimension und Tragweite. Jeder ungerechte Lohn, sei es eine kurzfristige Vergnügung, ein finanzieller Gewinn, sei es eine Anerkennung der Position, jede Rache für verletzte Gefühle, egal was es ist, jeder ungerechte Lohn, für den wir uns jetzt entscheiden, ist unser Teller Linsensuppe, der unseren ewigen Lohn schmälert. Jesus bestätigt das auch im Hinblick auf die Anerkennung, was wir in Matthäus 6 und Vers 2 lesen. Jesus sagt in Matthäus 6 und Vers 2, hier heißt es, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn wir auf die Auferstehung bedacht sind und Gott für uns eine hundertprozentige Realität ist, haben wir in diesem Leben die Möglichkeit, Dinge zu bauen, die für immer und ewig Bestand haben. Das sind keine materiellen Dinge, sondern der Charakter und die Beziehung zu anderen Gotteskindern, welche für alle Ewigkeit Bestand haben. Wenn eine Versuchung kommt und wir ihr widerstehen, ob klein oder groß, dann ist es nur klein oder groß in diesem Leben. Jeder Zentimeter, den wir, wenn wir so wollen, den wir gewinnen, wenn es um den Charakter und die Liebe Gottes geht, wenn wir das mit Hilfe von Jesus Christus zu einem größeren Teil unseres Lebens machen, das ist etwas, was für immer bleibt. Es ist etwas, das nicht vergeht, es ist etwas, das uns als Belohnung für die Ewigkeit begleitet. Allein schon dadurch, dass es Beziehungen zu anderen Menschen vertieft, denen wir diese fürsorgliche Liebe entgegenbringen. Das bleibt für Ewigkeit. Wenn wir wirklich verstehen, hundertprozentig verstehen, wie wichtig das Leben nach der Auferstehung im Vergleich zu diesem Leben ist, dann wird uns klar, dass jede einzelne Entscheidung wichtig ist. Es ist schon eine gewisse Ironie, dass dieses Leben einerseits weniger wichtig ist als das künftige Leben, und doch ist dies das Leben, in dem wir uns für das ewige Leben an der Seite Jesu Christi vorbereiten können. An jedem Tag unseres Lebens ist Jesus Christus direkt neben uns, bei den Taufen sogar tatsächlich in uns. Er ist immer bereit zu bauen, bereit zu helfen, bereit uns an die Hand zu nehmen, bereit uns zu stärken. Das ist eine Realität, die wir vielleicht am wenigsten bewusst wahrnehmen. Es heißt, dass Charakter damit zu tun hat, was wir denken, sagen und tun, wenn wir glauben, dass es keiner sieht. Aber Gott sieht es ja immer. Er ist immer bei uns. Nicht als strafender Richter, der zuschlägt, sobald wir einen Fehler begehen, aber er sieht doch, was wir für Entscheidungen treffen. Wir kennen das auch von Geschwisterkindern und ihren Eltern. Die Eltern beobachten sie, wenn sie miteinander umgehen. Sie sagen nicht immer gleich etwas, aber ich glaube, alle Eltern freuen sich, wenn Geschwisterkinder nett miteinander umgehen. Und sie sind traurig, wenn das nicht so ist. Und sie greifen auch nur ein, wenn es notwendig ist, um größeren Schaden zu vermeiden. Und Gott ist da nicht anders. Momente, in denen wir uns auf Abwege begeben, um etwas zu tun, an dem Gott nicht teilhaben möchte, sind immer verlorene Gelegenheiten. Wir haben auch vorher gehört, dass Gott uns bereitet zu guten Werken, die wir tun sollen. Auf der anderen Seite werden auch die materiellen Segnungen dieses Lebens in eine andere Perspektive gerückt. Wie oft bitten wir und hoffen wir auf Gottes Segnungen hinsichtlich materieller Bedürfnisse, körperliche Gesundheit und Heilung, vielleicht einen Ehepartner, den sich manche wünschen, eine bestimmte Arbeitsstelle, eine Wohnung, was es auch sei. Ich spreche von Dingen, die nicht unbedingt falsch sind oder schlecht sind. Und an dieser Stelle muss man natürlich auch bedenken, dass es durchaus materiellen Segen geben kann, wenn man Gott gehorcht, zum Beispiel Zehnten und Opfergaben. Nur ist das natürlich für Gott nie die höchste Priorität und es sollte auch nicht für uns so sein. Wir gehorchen nicht, um gesegnet zu werden, sondern wir gehorchen, weil es das Richtige ist. Und Gott segnet nicht im Übermaß, wenn er erkennt, dass uns das vom Weg abbringen würde. Gott hat immer die Ewigkeit im Blick. Und wir sollten das auch haben. Hiob hat das gut ausgedrückt, als er angesichts des Todes seiner Kinder in Hiob 1 und Vers 21 sagte. Wenn wir das lesen in Hiob 1 und Vers 21, wo es heißt, Hiob 1 und Vers 21, nackt bin ich von meiner Mutterleib gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und auch Paulus erkannte die nicht so große Bedeutung materieller Güter, als er in Philipper 4 und Versen 11 bis 13 erklärte, Wenn wir das aufschlagen, Philipper 4 und Verse 11 bis 13, und Paulus hat ja viel Höhen und Tiefen erlebt, und er sagt in Philipper 4 und Vers 11, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Ich verstehe mich gut aufs Armsein, so gut aufs Armsein wie aufs Reichsein. Ich bin mit allen, in allem und für alles geübt, sowohl satt zu sein als auch hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Genügsamkeit gepaart mit einem Vertrauen auf Gottes Fürsorge lässt Gott in uns auf machtvolle Weise wirken. Wir haben vorhin in Mose gelesen, erst in Hebräer 11, wie er das Leben im Luxus und das Ansehen geringer achtete als das verachtete Leben als Hebräer. Dann heißt es weiter in Hebräer 11 und Vers 26, was heißt über Mose? Hebräer 11 und Vers 26, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung, eine ewige Perspektive. Alle Schätze Ägyptens sind nichts im Vergleich zu der ewigen Belohnung, die Gott für uns vorgesehen hat. Esau war ein Schlüssel Suppe mehr wert. Wie steht es mit uns? Wie gesagt, all das macht nur Sinn im Hinblick auf die Realität Gottes und seine Verheißungen. Paulus sprach das in 1. Korinther 15, Vers 19 an. Wo wir lesen, 1. Korinther 15 und Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Die Evolutionisten, die ihre ganze Hoffnung auf dieses physische Leben setzen und setzen müssen, sind natürlich am Boden zerstört, wenn sie einen Schicksalsschlag trifft. Ein Unfall, eine Krankheit, Jobverlust, beendete Karriere, Naturkatastrophen, irgend sowas. Und sie werden folglich ihre weltlichen Errungenschaften mit Zähnen und Klauen verteidigen. Wie viel inneren Frieden es doch da bringen kann, wenn wir unsere geistliche, ewige Perspektive vor Augen halten. Natürlich sind Verluste dann auch unangenehm, manchmal auch schlimm. Aber wir müssen nicht am Boden zerstört sein. Als berufene Kinder Gottes können wir ihm als unserem Hirten vertrauen, dass er uns persönlich kennt, dass er uns niemals aufgibt, dass er dafür sorgt, dass wir in sein Reich kommen, wenn wir ihm nur treu bleiben. Und wenn wir treu bleiben, wenn wir Gott treu bleiben, sind wir nicht die Elendsten, sondern unabhängig von unseren momentanen Lebensumständen eigentlich am meisten zu beneiden. Das klingt auch in 5. Mose 4 und Vers 6 an. Wir lesen in 5. Mose 4 und Vers 6. 5. Mose Kapitel 4 und Vers 6. So behaltet sie, nämlich Gottes Gebote, Satzungen und Rechte, behaltet sie nun und tut sie, denn das ist eure Weisheit und euer Verstand vor allen Völkern. Wenn diese alle die Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk. Mit einem weltlichen Fokus sind wir heutzutage selten zu beneiden. Aber wenn es um Weisheit, um Einsicht geht und damit auch eine transzendente Perspektive über das Leben hinaus in die Ewigkeit, sind wir wirklich ein Licht in dieser immer dunkler werdenden, weil immer materieller denkenden Welt. Die Welt kann nicht über diese Materie hinausblicken, aber wir dürfen es. Für uns selbst können wir uns also überlegen, was in einer Milliarde Jahre noch zählen wird. Werden wir uns dessen rühmen können, aber auch wollen, dass wir in dieser ersten Haaresbreite unseres Lebens einen Doktortitel erworben haben, zwei Häuser besaßen, ein dickes Bankkonto hinterlassen haben, als wir gestorben sind? Bestimmt nicht. Wie wichtig kann es also sein? Wie sehr müssen wir also auch jemanden beneiden, der so etwas erreicht hat? Überhaupt nicht. Was einen Unterschied machen wird, ist nur, welchen Charakter wir in diesem Leben aufgebaut haben, wie nahe wir Jesus Christus und Gott dem Vater standen. Denn unabhängig von den Details, den Segnungen, den guten Dingen, die mein Leben, dieses Leben zu bieten hat, unabhängig davon, ob sie sich stapeln oder kaum zu finden sind, sind es die Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen, um einen gottgefälligen Charakter aufzubauen, um Jesus Christus kennenzulernen, Zeit mit ihm auf Knien zu verbringen und zu versuchen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung kennenzulernen. Es sind diese Dinge, die in Ewigkeit zählen. Der Rest kommt dann irgendwann gar nicht mehr in den Sinn, sondern wird durch Dinge ersetzt, die ewig sein werden. Und was ist, wenn es in diesem Leben nicht so läuft, wie geplant? Lesen wir Hebräer 11, Vers 35 bis 40. Es gibt auch andere Zeiten, wo es schlimmer läuft. Hebräer 11, Vers 35, hier heißt es, als Beschreibung dessen, was tatsächlich geschehen war, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, erlitten den Tod durch Schwert, zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Sie, der die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obschon sie hinsichtlich des Glaubens ein gutes Zeugnis erhielten, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Noch ist es nicht so weit, dass wir, wie so viele vor uns, für den Glauben auf grausame Weise getötet werden. Aber Spott, Mangel und Bedrückung haben schon manche erlebt. Ist es möglich, also Gott treu zu sein und trotzdem Mangel zu leiden? Das sagt es hier. Wir lehren kein Wohlstandsevangelium, bei dem Treue zu Gott automatisch zu physischem Wohlergehen führt. Wie gesagt, Gott schaut nicht nur auf das momentane physische Wohlbehagen, sondern er hat auch unsere ewigen Früchte im Blick. Manchmal hat Gott einfach andere Pläne. Dabei ist es damals nicht unbemerkt geblieben, dass Stephanus bei seiner Steinigung um Vergebung für die Steinewerfer bat. Denn es heißt ja auch in Apostelgeschichte 7, Vers 60, dass er mit lauter Stimme rief. Paulus war dabei, der damals noch Saulus war. Und wer weiß, wie viel das dazu beigetragen hat, dass er sich letztlich von Gott bekehren ließ. Wenn wir uns also trotz Glaubenstreue in Bedrängnis und Mangel befinden, haben wir eine Wahl. Wir können jammern und uns bei Gott beklagen, oder wir können weiterhin auf Gott vertrauen und dies in unserer Einstellung zeigen. Was ist wohl ein besseres Zeugnis? Was zeigt unsere Ewigkeitsperspektive? Gott weiß, was wir ertragen können. Wir haben gerade in Hebräer 11, Vers 35 gelesen, manche nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Sicherlich wurde ihnen angeboten, physischer Bedrängnis zu entkommen, wenn sie in irgendeiner Form Gott verleugneten. Aber sie behielten den Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Und dass solche Zeiten wiederkommen werden, wissen wir aus Lukas 21, Vers 16 und 17. Wir lesen in Lukas 21 und Vers 16 nämlich, Lukas 21, Vers 16, ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überantwortet werden, und man wird etliche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Aber dann lesen wir in Versen 18 bis 19, und kein Haar von eurem Haupte wird verloren gehen. Durch eure Geduld gewinnt ihr eure Seele. Gott hat den Blick auf das ewige Leben gerichtet und verspricht, dass wir durch dieses momentanen physischen Mangel in Ewigkeit keinen Verlust haben. Im Gegenteil, wir gewinnen unsere Seelen, unser ewiges Leben durch unsere geduldige Glaubenstreue. Und das gelingt, wenn wir Gott als hundertprozentigen realen Teil unseres Lebens haben. Wie konnte Jesus Bedrängnisse und Schläge und Kreuzigungen ertragen? Er sah auf das ewige Resultat eines geduldigen Leidens in dieser kurzen Haaresbreite seines Daseins. Das führt uns zu unserem dritten Punkt, wenn Gott für uns 100% real ist. Dritter Punkt, wenn Gott für uns 100%ig real ist, 100,0%, dann gibt uns das eine Perspektive auf Prüfungen. Wir bekommen eine andere Perspektive für unsere Prüfungen und Bedrängnisse. Gehen wir zu Römer 8 und Vers 18. Römer 8 und Vers 18, das kennen wir auch gut, wo es heißt, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Auch hier sehen wir also, dass trotz unser aller Verheißungen über Schutz und Segen, dass es Leiden in diesem Leben geben wird. Aber Paulus, der selbst auch viele Leiden durchgemacht hat, erklärte ja, dass es am Ende nicht einmal in Betracht kommen kann. Es ist nicht eine Betrachtung würdig, wenn man diesen Blick auf die Herrlichkeit in der Ewigkeit richtet. Einige wissen, welche Art von Leiden dieses Leben zu bieten hat, was es Schmerz bringen kann, Kummer, Sorge und Trauer, bei denen man sich fragt, ob was da jemals wieder rauskommen kann. Das ist aber genau das Thema. Fokussieren wir uns jetzt auf den Augenblick dieses Schmerzes oder bewahren wir uns den Weitblick? Frauen können das wahrscheinlich am besten nachvollziehen. Der Geburtsschmerz scheint für manchmal eine kurze Zeit fast unerträglich. Aber am Ende freut man sich über die Geburt und das Leben eines Kindes. Und der Geburtsschmerz verliert mit der Zeit immer mehr an Bedeutung. Es heißt weiter in Vers 19, Römer 8, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Kreatur sehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Es spricht von einer geistlichen Geburt. Eine schwangere Frau sehnt sich nach der Erscheinung ihres Kindes. Sie weiß, dass dazwischen eine kurze Zeit des Schmerzes liegt, aber die gespannte Erwartung, ihr Kind in den Armen zu halten, kann den Schmerz erleichtern. In Bezug auf Gottes Plan sehnt sich die gesamte Schöpfung nach dieser Geburt der Kinder Gottes. Das ist der Fokus, wie es in Vers 22 zeigt. Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Und auch 2. Korinther 4, Verse 7 bis 9 beschreibt diese Orientierung auf Gottes Sichtweise. Lesen wir 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 7 bis 9. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Anders als die Philosophen, die ich am Anfang zitiert habe, und die angesichts der Lebensrealitäten nur resignieren konnten, haben wir mit der Perspektive Gottes und auf die Ewigkeit Grund zur Hoffnung. Wir sind auch in Bedrängnis, aber nicht verzweifelt. Wir kommen trotz Verfolgung nicht um, auch wenn wir physisch getötet werden sollten. Und dabei geht es nicht darum, Bedrängnisse zu leugnen oder kleinzureden. Es ist nur der Fokus, unsere Blickrichtung über den Tellerrand, auf das ewige Leben, das uns solche Dinge leichter durchstehen lässt. Lesen wir weiter in Versen 16 bis 18. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und man könnte auch sagen deshalb, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das ist die Perspektive der Ewigkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Betrachten wir, dass in Vers 17 auch heißt, dass uns unsere Trübsal diese ewige Herrlichkeit verschafft. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Prüfungen, die wir durchmachen, und der ewigen, über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit, die uns zuteil wird. Wenn wir uns wünschen, dass wir keine Prüfung in diesem Leben haben, das hieße genau diese Werkzeuge wegzuwünschen, die Gott benutzt, um uns auf die Zukunft nach der Auferstehung vorzubereiten. Die Auferstehung fügt unserem Leiden und unserer Prüfung in dieser Zeit eine Perspektive hinzu. Aber unsere Prüfungen fügen auch der Auferstehung eine Perspektive hinzu. Wir lernen, was wirklich wichtig ist. Was in diesem Leben wichtig ist, auch in der Perspektive auf die Ewigkeit. Und dass die momentanen Bedrängnisse notwendig sind, aber letztlich unvergleichlich mit dem nötigen Ergebnis. Das bringt uns zu einem vierten Punkt. Wenn Gott für uns 100% real ist, dann gibt uns das eine Perspektive für unsere Pläne und Entscheidungen. Wenn unsere Perspektive 100% real ist, dann gibt es uns eine andere Sicht für unsere Pläne und Entscheidungen. Wir haben nämlich dann in diesem Leben nicht wirklich etwas zu befürchten. Aber dieser Punkt muss natürlich im Zusammenhang gesehen werden mit den vorigen Punkten. Manchmal sind die Prüfungen nämlich lebensbeendend oder manchmal lebenszerstörend, wenn das Leben zwar weitergeht, aber so viele Dinge, die man im Leben liebt, nicht mehr da sind. Wir können diese Art von Ereignissen fürchten. Es ist ganz natürlich, den Tod auf gewisse Weise zu fürchten. Gott hat uns einen Überlebensinstinkt gegeben. Es ist ganz natürlich, sein Leben erhalten zu wollen. Der Wunsch, das Leben derer zu erhalten, die man liebt, hat natürlicherweise Vorrang vor anderen Wünschen. Jesus Christus spricht davon, dass dies die größte Liebe ist, so wahr. Und es hängt auch damit zusammen, was für Ziele und Pläne wir haben, wenn wir uns dessen bewusst sind, was dieses Leben zu bieten hat und was eben nicht. Aber der Punkt ist, dass wir dann bei unseren Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen, nichts wirklich zu befürchten haben. Wenn die Auferstehung real ist, wenn Gott wirklich 100% real für uns ist. Viele Leute lassen sich in ihren Plänen und Entscheidungen nämlich von Ängsten dominieren. Ängsten vor wirtschaftlicher Rezession, Arbeitsplatzsorgen, Kriegsängste, Angst vor Einsamkeit. All diese Ängste führen zu egoistischen und manchmal auch sündhaften Entscheidungen. Kurzschlussentscheidungen, kurzfristige Entscheidungen. Aber Gott gibt uns eine Orientierung, wen wir wirklich fürchten sollten. Das lesen wir in Matthäus 10, Vers 28. Matthäus 10 und Vers 28. Hier sagt Gott nämlich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten, zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, welcher Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Wir haben auch gerade eine Fernsehsendung synchronisiert, die das Thema der Gottesfurcht behandelt. Gottesfurcht ist keine irrationale Angst, sondern vielmehr ein so tiefgreifender Respekt vor Gott, dass man ihm gehorcht und Entscheidungen trifft, die mit seinem Willen und Plan im Einklang sind. Und wenn wir das tun, haben wir nicht wirklich irgendetwas anderes zu fürchten. Je realer Gott für uns ist, desto weniger sind wir von Ängsten getrieben. Je realer Gott für uns ist, desto mehr ahmen wir seine Liebe nach und kümmern uns um das Wohlergehen anderer, was letztlich dazu beiträgt, dass wir weniger Angst um uns selbst haben. 1. Johannes 4, Vers 18 beschreibt diesen Mechanismus. 1. Johannes 4, Vers 18, was heißt es nämlich? Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht macht Pein, macht Schmerzen. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Was ist denn der schlimmste Fall? Man stirbt und im nächsten Augenblick ist man im Reich Gottes. Man schließt einmal die Augen und öffnet sie dann für immer. Das Einzige, was wir somit fürchten und vermeiden sollten, ist, uns von Christus zu distanzieren. In Römer 8, Vers 39 erklärt, das kennen wir auch gut, Römer 8, Vers 39, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir selbst sind die Einzigen, die eine Distanz zu Christus aufkommen lassen können. Und je mehr wir uns vom Hirten entfernen, desto mehr laufen die Gefahr, vom brüllenden Löwen gefressen zu werden. Christus erzeugt keine Distanz. Kein Mensch auf dieser Erde kann eine Distanz zwischen uns und Gott schaffen. Und da wir das wissen, haben wir eigentlich nichts zu befürchten. Und der letzte Punkt geht natürlich aus diesen vorangegangenen Punkten hervor. Die Konsequenz ist, wenn Gott für uns 100% real ist, dann sollte Jesus Christus mehr für uns bedeuten als alles andere in dieser Welt. Jesus Christus gab das vollkommene Bild in einem Bewusstsein 100%iger Realität Gottes. Als Jesus einmal so eifrig dabei war, das Werk zu tun, machten sich seine Jünger bereits Sorgen, dass er das Essen vernachlässigte. Sie forderten ihn auf, eine Essenspause zu machen. Aber Jesus antwortete in Johannes 4, Vers 34, das lesen wir in Johannes 4, Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und ich will nicht sagen, dass es falsch ist, Pausen zu machen, um unsere physischen Bedürfnisse zu kümmern. Jesus hat ja danach auch wieder gegessen. Nur eben diesen Moment nicht, weil er eben diese Aktivität beenden wollte. Es geht nur darum, was für uns an erster Stelle steht. Wenn wir Pläne machen, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Bedrängnisse durchleben und wenn wir vielleicht überlegen, wie wir dieses physische Leben auskosten können. Die zentrale Aufforderung aus Matthäus 6, Vers 33 heißt bekanntlich, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles hinzugelegt werden. Wenn Gott für uns 100% real ist, folgen wir automatisch dem Vorbild Jesu. Oder anders gesagt, je mehr Gott für unsere unumstößliche, klare Realität ist, desto mehr leben wir, wie Christus gelebt hat. Das ist genau das Prinzip des lebendigen Glaubens. Wie kommen wir nah an diese 100%? Wir kennen die Definition des Glaubens in Hebräer 11 und Vers 1. Hier heißt es, Hebräer 11 und Vers 1, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir sehen die Ewigkeit jetzt nicht, aber wir sind überzeugt, wir können 100% davon überzeugt sein. Das ist wahrer Glaube. Wir sehen Gott jetzt nicht, aber wir haben am Anfang angeführt, mit dem Beispiel mit der roten Ameise, dass es nicht unvernünftig ist. Es ist tatsächlich sogar unvernünftiger, nicht an Gott zu glauben, als an ihn zu glauben. Und wenn wir uns selbst 100%ig bewiesen haben, dass Gott existiert, was jeder auch am Anfang seiner Berufung getan haben sollte, dann ist auch die Realität Gottes so viel herrlicher, größer und mächtiger, dass diese Perspektive unser ganzes Leben beeinflusst. Nichts anderes auf dieser Welt, kein Reichtum, keine Karriere, kein Ruhm, kann mit der Herrlichkeit mithalten, auf die Gott uns vorbereitet. Keine Bedrängnis, keine Armut, keine Krankheit, keine Ängste kann uns zur Verzweiflung bringen. Unsere Pläne und Ziele sollten im Einklang mit dieser Realität sein und dann können wir zuversichtlich und mutig voranschreiten. In den Sprüchen finden wir dazu die Verheißung in Sprüchen 2 und Verse 6 bis 8. Lesen wir das zu Schluss, Sprüche 2 und Verse 6 bis 8. Was heißt Sprüche 2 und Vers 6? Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand. Er sichert den Aufrichtigen das Gelingen und beschirmt die unschuldig Wandeln, dass sie die Pfade des Rechts bewahren und er behütet den Weg seiner Frommen. Gott bekräftigt immer wieder nicht nur seine Realität, sondern auch seine Fürsorge für sein Volk. Gott ist real, sein Plan ist real, unsere Auferstehung ist real, das ewige Leben ist real. Es liegt nur an uns, was wir aus dieser Tatsache machen.